Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin, Fitnessfachwirtin und möchte in diesem Podcast nicht nur über Hundephysiotherapie, Fitness und Spiritualität, was ich ja auch sehr liebe, sprechen, sondern mir auch immer wieder Gäste reinholen, die über spannende Themen berichten. Und heute habe ich zu Gast im Podcast die Sabine Braun. Sabine kenne ich als Organisatorin von Tierphysiotherapie-Seminaren. Sabine lebt im Westerwald und ich war jetzt gerade wieder auf einem Seminar und habe Sabine dann quasi verhaftet, mit mir einen Podcast aufzunehmen zu einem sehr spannenden Thema. Und zwar macht Sabine Tierkommunikation. Und ich habe sie alles Mögliche gefragt und hoffe, du kannst ein bisschen was daraus mitnehmen, bekommst vielleicht einen kleinen Einblick in Tierkommunikation und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Gut, Sabine, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht kennen?
Ja, hallo, mein Name ist Sabine Braun. Ich bin in erster Linie Hundephysiotherapeutin und komme aus dem schönen Westerwald, aus Asbach genau gesagt. Bin jetzt 55 Jahre alt, an manchen Tagen älter als sonst.
Das kennen wir ja alle.
Genau. Ich weiß, was kann ich noch über mich erzählen? Ja, ich habe verschiedene Leidenschaften, eben die Physiotherapie für Hunde, Tiere allgemein, alles, was so zwischen den Welten ist, interessiert mich super sehr. Worüber wir uns heute auch bestimmt unterhalten, ist Tierkommunikation.
Ganz genau.
Was auch schon seit vielen Jahren, jetzt seit 2007, so ein bisschen mein Steckenpferd ist. Mhm. Ich habe eine Heilerausbildung gemacht von 3 Jahren. Ich habe eine Ausbildung gemacht von 2 Jahren in psychospiritueller Kinesiologie. In dem Bereich, ja, also in dem Feld bewege ich mich einfach.
Das klingt mega spannend. Jetzt würde mich tatsächlich mal interessieren, wie du, es geht ja heute tatsächlich um die Tierkommunikation, wie du die Tierkommunikation umschreiben würdest. Also was ist das eigentlich für jemanden, der das noch nie gehört hat? Was ist Tierkommunikation?
Also Tierkommunikation kann man beschreiben, die intuitive telepathische Kommunikation. Also nicht eine verbale Kommunikation, sondern auf einer intuitiven Ebene. Im Prinzip ist das auch etwas, was jeder kann, weil wir das alles nämlich schon konnten, als wir geboren wurden und noch eine Zeit danach, bis eben die verbale Kommunikation eingesetzt hat und dann trat das eben in den Hintergrund. Mhm. Aber diese telepathische Kommunikation, die kann jeder. Man muss einfach den Kanal wieder öffnen dafür.
Krass, das klingt mega spannend. Es ist ja sowieso in ganz vielen Bereichen so, dass man immer sagt, erinnere dich dran, wer du warst, bevor man dir erzählt hat, wer du sein sollst. Ne? Also in die Richtung geht's wahrscheinlich auch, ne? Dass man dann einfach geprägt wird von außen und dann seine Intuition vergisst.
Ja, die Möglichkeit der telepathischen Kommunikation tritt immer mehr in den Hintergrund, weil die Erwachsenen das verlernt haben, weil das wird immer weitergetragen. Und die verbale Kommunikation oder auch die mit Gesten natürlich viel schneller fruchtet, wenn man gegenüber mich einfach nicht versteht. Ne? Was auch immer sehr spannend ist, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter noch die Fähigkeit haben, mit Tieren zu kommunizieren, was sie auch tun, und auch die Fähigkeit haben, Geister zu sehen und auch der imaginäre Freund.
Ja.
So, und das ist bei vielen Kindern so und denen wird das dermaßen abtrainiert, dass die Eltern sagen, du bildest dir das ein, du spinnst.
Ja.
Ne, ich hatte damals auch einen Freund. Ne, und irgendwann ist der vergessen. Ne, und so trainiert man den Kindern das eigentlich ab und was sehr schade ist. Ja. Weil gerade Kinder Tierkommunikation super schnell wieder lernen und auch super fähig sind in
Wahnsinn.
Dem Bereich.
Ja, spannend. Das ist echt spannend. Da komme ich gleich zum nächsten Punkt, was mich total interessiert. Wie empfängt man denn überhaupt Nachrichten von Tieren? Kommt das so in Bildern oder spürst du da irgendwas? Oder wie geht das? Wie läuft das ab? Kannst du da irgendwas beschreiben?
Also ich sag mal, wenn man das erstmal wieder lernt, man muss ja den Kanal wieder freiputzen, mhm, ne? Und man muss in der heutigen Zeit noch viel mehr als es vor 10 Jahren vielleicht war, lernen, wieder zur Ruhe zu kommen und das, aha, Gehirn auszuschalten. Ja. Dass man der Stille Raum gibt im Gehirn, um plötzliche Eingebungen überhaupt zu bemerken. Aha. Wir gehen ja heute auch durch die Welt, wir gehen mit Hunden spazieren, weil wir mit den Hunden spazieren gehen und nicht, weil wir uns die Natur gemeinsam angucken und gemeinsam erleben. Mhm. Ne, uns fällt einfach nicht mehr auf, dass der Baum gerade blüht. Ne, wir rennen da dran vorbei, ne, und sehen das Schöne nicht. Ja. Und bei der Tierkommunikation ist das ähnlich, dass man erstmal den Raum wieder schaffen muss. Und dann ist zunächst mal, jeder lernt es auf seine Weise, wie es am schnellsten geht.
Ja.
Die einen empfangen Bilder, ja, andere empfangen Farben, andere, okay, empfangen Emotionen. Ne, und andere hören Worte oder es gibt, ach, auch welche, bei denen das schon ein Mischmasch wird.
Okay.
Die schon deutlich in der Lage sind zu differenzieren und das schon komplexer wahrzunehmen. Und das ist, wow, wirklich, wenn man sich mit dem Tier verbindet über eine Herz-zu-Herz-Verbindung und man einfach abwartet, was kommt. Der erste Impuls ist der richtige. Ich erzähle mal ein Anekdötchen,
gerne,
aus einem meinem damaligen Ausbildungskurs. Da wurde gefragt, man bekommt so ein paar Fragen, die man dem Tier stellen soll. So, und eine Frage war nach dem Lieblingsfutter des Hundes. Ne, und die Ausbilderin hat schon immer gesagt, ne, vertraue dem ersten Impuls. Mhm. So, und hinterher kommt die Nachbesprechung und die Besitzerin war natürlich da. Wir tauschen die Tiere ja untereinander aus. Die Bilder der Tiere, da habe ich gesagt, ja, also das ist mit Sicherheit total falsch. Ne? Ja, was hast du denn empfangen? Sag ich habe empfangen Nudeln mit Soße. So, und sie fing furchtbar an zu grinsen, ne, und sagte, doch, das stimmt.
Krass.
Und ich sagte, was, das kann doch gar nicht sein. Ne? Ich wollte das schon streichen und sagen, irgendwie Hühnchen, Rind oder sowas. Ne, sagt sie, nein. Wir haben ein Ritual, wenn es bei uns Nudeln mit Soße gibt, dann bekommt sie auch eine Portion Nudeln mit Soße und das liebt die.
Krass.
So, und das war so, wo ich immer dran denke, vertraue dem ersten Impuls.
Ja. Ja.
Und das ist auch tatsächlich so, so blöd die Antwort auch ist, in dem Moment, man ist nur Kanal,
ja,
man darf nicht bewerten, nicht urteilen, ne? Man muss immer den ersten Impuls aufschreiben und es ist erstaunlich, wie viel Erfolg die Seminarteilnehmer haben.
Irre. Also ich finde, das lässt sich auch total gut aufs normale Leben übertragen. Ne? Einfach, es ist ja ganz oft auch so, wenn man in sich selber reinhört, da ist ja auch der erste Impuls, der einem kommt, oft der richtige. Aber auch das haben wir ja verlernt. Wer kann denn heute noch in sich selber reinhören? Finde ich. Das ist
man
so schade.
Man den ersten Impuls,
genau,
nicht und
genau,
versucht, das mit Logik,
richtig,
zu begründen,
genau,
oder mit Rationalität.
Ja.
Und ja, man drückt die eigene Intuition weg.
Ja, und wie du sagst, eben auch mit dem Beispiel mit dem Hundespaziergang, man ist ja fast den ganzen Tag im Außen. Man ist ja gar nicht mehr in sich wirklich drin. Das heißt, du bist ja allein durch die sozialen Medien, bist du ja den ganzen Tag mit außen beschäftigt. Es geht ja morgens schon los. Du nimmst das Handy in die Hand, guckst erstmal in die E-Mails, das kennst du ja genauso wie ich.
Ja.
Ne? Und du bist ja direkt im Außen. Es gibt ja ganz wenige Momente, wo man noch wirklich in sich drin ist. Und das wird natürlich durch sowas auch nochmal neu geschult. Ne? Das ist natürlich richtig cool.
Ja, das Bewusstsein wird einfach wieder,
genau,
wieder erhöht.
Erwacht,
man sagt ja,
erweckt,
das Bewusstsein.
Ja.
Sein,
ja,
das bewusste Sein,
ja,
ne, dass man einfach wieder Dinge wahrnimmt, ne, ob es Befindlichkeiten des eigenen Körpers ist oder ja, andere Dinge, auch Empathie untereinander,
ja,
ne, dass man einfach sagt so, ich merke, dass diese Person mir nicht gut tut, so, und dass man das einfach wieder wahrnimmt, anstatt in Situationen zu gehen, die einem Energie zocken und man am nächsten Tag total krank ist und müde und erschöpft und man sagt sich, es war doch gar nichts Anstrengendes, es war nur diese Person.
Ja.
Ne? Und dass man auch wieder dieses bewusste Sein lernt.
Ja, und einfach auch, wie du sagst, auf seine eigene Intuition vertrauen. Ne? Und wirklich spüren, was tut mir denn eigentlich gut? Oder was möchte ich denn überhaupt? Ja, verrückt. Genau. Verrückt. Eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, war, ob du tatsächlich so eine Art Vorbereitung brauchst, wenn du in so eine Tierkommunikation reingehst, oder ist mittlerweile dein Kanal immer offen? Also empfängst du quasi permanent, wenn du mit Tieren zu tun hast, oder musst du dich darauf wirklich vorbereiten, im Sinne von vorbereiten?
Also das muss man so ein bisschen differenzieren. Mhm. Wenn ich ein Tiergespräch führen möchte, bereite ich mich darauf vor. Weil jeder Mensch ist anders.
Ja.
Und durch meine Selbstständigkeit und das alles, was ich zu tun habe, muss ich mir einen freien Tag dafür suchen.
Okay.
Ne, das ist meistens dann ein Sonntag, ne, wo ich sage, so, ich habe alles andere Büro und so erledigt. Ne, das ist mein freier Sonntag. Ne, wo ich nichts im Kopf habe und wo ich dann sage, okay, so, jetzt kann ich meine Katze ins Bett schicken, dass die nicht stört.
Ja, klar. Ne,
weil die haben auch mal ein Sie wäre dran.
Ja, ne, und das heißt, die quatscht dann auch dazwischen.
Nein, die kommt dann auf den Schoß und du hast doch gerade eine Verbindung hergestellt und meinst doch bestimmt mich.
Genau, das meine ich damit, dass sie dann quasi so dazwischen quatscht, dass sie dann sagt so, hey, ne, lass mal schnacken hier, Frauchen.
Ne, so, und dann ist es wirklich so, dass ich meine Gedanken ausschalten muss und runterfahren muss und weiß, so, ich bin jetzt nur für das Gespräch da.
Ja.
Und das funktioniert. Wenn ich sonst im Alltag unterwegs bin, versuche ich, wenn ich mit meinen Tieren arbeite, mit meinen Patienten, immer meine Empathie offen zu lassen. Dass ich spüre und merke so, nee, der Hund, da stimmt irgendwas nicht. Ne, ich schaffe es nicht, direkt mit dem Tier zu kommunizieren, weil ich in dem Moment 1000 Dinge im Kopf habe, an die ich denke. Ja. Ich brauche Leere im Kopf.
Okay.
Aber die Empathie, das ist ja eine andere Art der Kommunikation, die man ja auch wahrnimmt.
Mhm.
Ne, und die ist immer an. Und ich bekomme halt wahnsinnig viel mit, ob die Aura vom Hund einfach gestört ist. Ne, ob der Hund eine Ablehnung hat, eine Zuneigung, ne, ob der bestimmte Dinge nicht machen mag oder bestimmte Dinge nicht machen kann. So, und wie reagiert der Hund auf mich? Wie reagiert der Hund auf andere? Hund, sage ich jetzt mal, ne? Das ist eigentlich im Prinzip jedes Tier. Ne?
Ja.
Und das ist eben diese Zweigleisigkeit in der Tierkommunikation, weil auch die Empathie wird dadurch natürlich immer weiter geschult. Ne, weil das auch eine Form des Bewusstseins ist.
Ja.
So, und also bei anderen geht das so, die setzen sich hin, die können auch mit einem Tier, was anwesend ist, sprechen, was mir persönlich schwer fällt, weil ich einfach von der tierphysiotherapeutischen Seite her das Tier angucke und, und mir fallen und 1000 Dinge auf.
Ja.
Ne? Deswegen klappt das mit anwesenden Tieren bei mir persönlich nicht so gut. Ne? Ich brauche immer meinen Abstand, meinen Rückzug und das Bild vom Tier. Ne, und bekomme da auch schon über eine empathische Verbindungsaufnahme, wo ich nur das Bild angucke, sofort schon, wie ist das Tier charakterlich? Was sind die Eigenheiten von dem Tier? Was mag das Tier, was mag das Tier nicht?
Das kannst du alles ohne spüren.
Nur über die Empathie.
Cool.
Ne, und dann fange ich erst mit dem Gespräch an und das Protokoll bekommt ja hinterher auch der Tierbesitzer.
Ja.
Ne, und wir gehen das zusammen durch.
Mhm.
Ne, und dann ist es eigentlich immer, dass der Besitzer sagt, ich erkenne mein Tier vollkommen wieder.
Krass.
Ne, also deswegen ist es unterschiedlich. Manche können das sofort sich hinsetzen und bei denen, die können 5 hintereinander machen.
Ist der Kanal offen, es läuft so durch.
Ja, genau. Ne, ich persönlich kann es nicht. Ich muss mich da gut drauf vorbereiten.
Ja. Okay, das wäre jetzt auch eine Frage noch gewesen, wie du das machst quasi, du brauchst ein Foto des Tieres.
Mhm.
Ohne Foto geht's nicht. Ich habe gar keine Ahnung, ich frage einfach als Nichtswisser.
Ich brauche schon ein Foto vom Tier, damit ich weiß, mit welchem Tier ich in Verbindung trete.
Okay.
Ne, weil Lilly, Püppi heißen ganz viele Tiere.
Ah, okay. Das
so,
heißt,
und ich rufe das Tier ja bei seinem Namen und ich muss ein visuelles Bild vor Augen haben.
Ach, wie krass.
Okay. Ne, und vom Foto her, wenn ich das Foto betrachte, bin ich schon in einer in einem morphogenetischen Feld mit dem Tier verbunden und bekomme darüber ganz viele Informationen. Wenn ich nur weiß, das Tier heißt Pitta, Püppi, ist ein Hund, vielleicht kriege ich noch gesagt, ja, ist ein Pudel. So,
ja, gut, dann stellst du dir irgendwas vor, aber das ist dann nicht das.
Ja, auf der ganzen Welt gibt es ganz viele Pitta, Püppi, Pudel. So, und dann weiß ich nicht, mit welchem Tier ich da spreche, und dann kann natürlich das Ergebnis komplett falsch sein. Auch wenn ich, also ich möchte so wenig Info wie möglich von dem Besitzer haben. Der soll mir nichts erzählen zu dem Tier, nur den Namen ne, und das Foto ne, und sonst möglichst nichts. Das reicht mir vollkommen aus.
Okay, das heißt, es wäre für dich jetzt auch schwierig, sagen wir mal, du kennst ja Happy jetzt auch schon eine Weile, es wäre für dich schwierig, jetzt mit Happy in Kontakt zu treten, weil du von ihr schon zu viel weißt quasi.
Nee, ich kenne von ihr ja eigentlich, außer dass sie um mich rumspringt, nicht viel.
Okay. Ne?
Weil
okay.
ich kenn sie ja
nur von hier.
Nur von hier, ne? Von unseren Seminaren.
Ja.
Aber nicht, was ihren, ich kann ihren Charakter jetzt schon gut lesen, ne? Das würde ich jetzt aber nicht kundtun. Das ist meine, was ich so feststelle. Mhm. Aber wenn ich mit ihr in Kontakt treten würde, würde ich das auch über ein Foto machen.
Okay.
Ne? Und könnte da noch tiefer einsteigen.
Okay. Das heißt, man kann dich auch kontaktieren, wenn du den Hund schon kennst oder die Katze oder das Meerschweinchen oder was auch immer. Das war jetzt, darauf wollte ich hinaus.
Ja, kann man schon, ne? Nur, es ist immer leichter, wenn ich so wenig vom Tier weiß wie möglich.
Okay.
Also ich weiß, dass auch eine Freundin von mir immer wieder sagt, kannst du mal mit meinem Pferd sprechen? Da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Ne, so, dann weiß ich auch, so ich muss noch viel mehr in Neutralität gehen, weil sie stellt mir aber dann auch keine Kontrollfragen mehr. Oder ich stelle mir keine Kontrollfragen mehr, die überprüfbar sind, weil ich das eben schon weiß.
Ja.
Ich weiß, in welchem Stall das Pferd steht. Ich weiß, welche Deckenfarbe das Pferd hat. Ich weiß, wer nebenan steht.
Ach so, und sowas machst du dann, um dich einzustimmen quasi und auch damit der Besitzer weiß, dass du wirklich mit dem Tier gesprochen hast.
Richtig, ne? Also ich baue immer Kontrollfragen ein.
Okay.
Ich lasse mir auch gerne mal zum Beispiel das Wohnzimmer beschreiben. Oder das Haus, in dem das Tier wohnt.
Spannend. Und da kriegst du dann tatsächlich eine Antwort? Also
ja, so wie das Tier das wahrnimmt.
Ja.
Ne? So.
Oh, und, ist das spannend.
Ne? Und ja, das ist auch wunderschön, ne?
Ja. Und ist das bei dir jetzt auch so eine Mischform aus Bildern und Gefühlen und Sprache tatsächlich?
Bei mir ist alles.
Okay.
Also ich habe auch im Erstkontakt oft, dass ich die Stimme höre und kann dann auch schon sagen, boah, der Hund hat, ich habe einen Hund, mit dem spreche ich öfter, aus Regensburg, den habe ich noch nie persönlich gesehen.
Ja.
Und der hat eine Stimme wie so ein Opa. Und der sagt auch immer zu mir, na Mädchen, wie geht's dir denn heute?
Oh nein!
So, und ist das ist süß. So herzlich, ne, weil der Hund ist auch schon älter, ne?
Ja.
Und das ist immer so warmherzig, ne? Oder manche Weibchen, die haben eine differenzierte Stimme von jung, dynamisch und eine reifere Frau oder auch so eine kluge. Ne? Und ich kann die Stimmen unterscheiden und ich kann auch mitbekommen, wenn einer dazwischen quatscht. So, dann sage ich, hallo, du bist das gar nicht, mit dem ich reden will. Was willst du hier?
Ne? Wahnsinn. Also ich hätte, klar, man hat so eine Vorstellung davon, aber ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so differenziert und so tief ist. Wahnsinn. Echt cool. Das ist lustig, ich habe mir mit meiner besten Freundin mal eine Weile, haben wir so überlegt, was hätte der Hund wohl für eine Stimme? Beziehungsweise wie wäre der wohl so als Mensch? Und das finde ich jetzt mega spannend, dass du da wirklich Stimmen auch hörst. Das ist krass. Hat sich das im Laufe der Zeit verändert oder hattest du von Anfang an so ein Gesamtbild oder hat sich das entwickelt?
Oh, da muss ich mir überlegen. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich, ich habe mit Farbwahrnehmung, glaube ich, angefangen, dass ich nur als Antwort eine Farbe bekommen habe.
Ach so.
So, wenn dann gefragt wurde in der Ausbildung bei mir, frag mal nach dem Schlafplatz.
Ja.
So, und ich bekomme kein Wort, ich bekomme kein Bild, ich bekomme nur Rot. So, und zucke mit den Schultern, kann damit nichts anfangen. Erster Impuls, bitte vertrauen. Ne, so sagt der Besitzerin das und dann sagt die Besitzerin, ja, die hat eine rote Decke in ihrem Körbchen.
Quatsch.
Ne, sowas zum Beispiel. Ja. Ne, und dann hat sich das eigentlich ganz schnell aber dann entwickelt. ne, dass eben Emotionen auch kommen, wenn man ein Tier fragt, wie empfindest du Wärme und Kälte? Findest du Kälte angenehm? Und dann kommt sofort so ein Zittern.
Okay, ne,
so eine Antwort kann dann auch kommen.
Ja. Also ich kann mir das ein bisschen vorstellen, weil ich ja in meinem Leben schon einige Familienaufstellungen gemacht habe. Und da springst du ja auch quasi, es ist ja noch ein bisschen was anderes, aber du hast ja auch...
Ich kenne das auch.
Genau. Ne, du stehst ja auch dann quasi in so einer Aufstellung und empfindest irgendwas, wo du eigentlich gar nicht weißt, wo es herkommt. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt auch vor, weil ich hatte das auch schon, dass ich in so einer Aufstellung stand und war auf einmal so traurig, dass ich dachte, mein Gott, was geht denn hier ab? Und so ist das ja wahrscheinlich dann bei dir auch.
Ja,
ne?
Genau.
Ist das bei dir dann auch so, ich kenne das wie gesagt nur von den Aufstellungen, dass du danach auch irgend so was Ritualisiertes machen musst, um dich wieder rauszuholen? Also quasi so abschütteln, abklopfen, da wieder rausgehen? Oder ist das in dem Moment, wo du dann das Gespräch beendest, bist du dann auch wieder frei, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen?
Also vor dem Gespräch schützt man sich eigentlich entweder, dass man nach dem Gespräch sich visualisiert, unter einer Dusche zu stehen oder unter einem Wasserfall oder in einem Lichtstrahl, was eben alles abspült, damit du nichts mitnimmst.
Ja.
Also bei dem reinen Tiergespräch in der Regel ist da nicht so viel. Wenn man in den Bereich der Krankheiten kommt, dass man einen Körperscan macht oder wenn man auch mit verstorbenen Tieren spricht, dann kann das natürlich schon mal sein, dass irgendwas an dir haften bleiben möchte.
Ja.
Ne, oder wenn du in Vorleben gehst natürlich, ne, wenn du auch bei Tierschutzhunden zum Beispiel in die Vorfamilie gehst und fragst, wie sah denn deine Vergangenheit aus? Mhm. Und du kriegst dann so einen Schwall von Emotionen, dass du, ich sag's jetzt mal, böse Angst, Schmerz und sowas auch fühlst. Ne, und dann, wenn du dich da nicht von vornherein sagst, so alles, was nicht zu mir gehört, schicke ich zum Absender ne, oder zum Universum zurück, kann das schon mal sein, dass dich das verfolgen kann.
Ja, das glaube ich.
Ne, aber in der Regel, in einem guten Seminar lernt man das, wie man sich da abgrenzt.
Krass. Ja, jetzt, wo du gerade das erwähnt hast mit den verstorbenen Tieren, wem empfiehlt man generell sowas oder wem würdest du empfehlen, sowas zu machen? Ist das wirklich dann zum Beispiel, wenn es einem Tier schlecht geht und keiner weiß warum oder wenn du von einem verstorbenen Tier noch irgendwas wissen möchtest oder damit nicht abschließen kannst oder so? Oder empfiehlst du es generell, also so wie ich das mit der Physio mache, dass man einfach mit jedem Tier sowas mal machen sollte? Was meinst du dazu?
Also zunächst mal bestimmte der Besitzer, welches Gespräch er haben möchte.
Okay.
Ne? Und wenn er mit seinem verstorbenen Tier sprechen möchte, um einfach nur zu wissen, geht's dir jetzt gut?
Mhm.
Ne? Bist du aus deinem Schmerzkarussell rausgekommen?
Mhm.
Ne? Dann empfehlen mache ich gar nichts.
Okay.
Ne? Auch die Fragen, die der Besitzer stellt, die ich in seinem Auftrag stellen soll, werde ich immer wortwörtlich, wie der Besitzer sie mir mitgeteilt hat, auch dem Tier stellen, weil es einen Grund hat, warum der Besitzer die Frage so formuliert hat und nicht andersrum.
Ja.
Ne, bist du gut angekommen oder hast du keine Schmerzen mehr oder warum bist du rechts rumgegangen, anstatt zu fragen, hast du deinen Weg gewählt?
Mhm.
Ne, so die Formulierung der Fragen hat immer einen Grund.
Mhm.
Ne, und die Antwort, die da drauf kommt, ist ja speziell für den Besitzer.
Das
ich bin
stimmt.
ja nur Kanal.
Stimmt,
natürlich frage ich immer nach, wenn da irgendwo was ist, wo ich sage, das ist mir unklar oder ich muss da nachhaken, weil da noch ein tieferes Problem hinter sitzt.
Ja.
Ne, was man ja auch oft hat, wenn Tiere ein bestimmtes Verhalten zeigen, wo man sagt, ja, warum hat der Hund ein Problem damit, wenn ein bestimmter Lichtschalter betätigt wird, dass der Hund vollkommen austillt und jault. Ne, woran liegt das? Woher kommt das? Oder warum hat der Hund ein Problem mit Leuten, die eine schwarze Hose anhaben?
Ja, klar, da muss man natürlich dann tiefer graben. Ne?
Genau. Ne, so. Also es sind wirklich, wie beim Psychologen schon oft.
Ja. Das heißt, man kann eigentlich gar nicht im Groben so irgendjemandem was empfehlen, sondern der Wunsch muss einfach ganz tief aus dem Tierbesitzer kommen. Und der kommt dann auf dich zu und sagt dir aber, instruiert dich dann quasi ganz genau, was du das Tier fragen sollst.
Genau. Ne, okay. Bei verstorbenen Tieren achte ich auch so ein bisschen auf die Ethik. Hm. Ne, dass eben bei der Tierkommunikation ist der goldene Grundsatz, jedes Tier hat ein eigenes Bewusstsein und jedes Tier hat auch das Recht darauf, kein Gespräch führen zu müssen.
Ah, okay, das kommt also auch vor, dass ja, du Tiere jedes, hast, die sagen, genau, sorry, ich habe keine Lust, mit dir zu reden.
Jedes Tier ist ein eigenes Denken und fühlendes Wesen.
Richtig.
Und eine eigene Persönlichkeit.
Ja, absolut.
Ne, und ich möchte nicht, dass Tierbesitzer ihren verstorbenen Tieren permanent hinterherrennen und sagen, ich möchte jetzt mal wieder mit meinem verstorbenen Tier sprechen, weil das Tier möchte sich ja auch weiterentwickeln und möchte irgendwann auch sagen, so, ich möchte wiedergeboren werden. Ja. Ne, und der Besitzer soll jetzt endlich mal loslassen. Oh. Es ist das Problem des Besitzers, das nicht loslassen können.
Ja, krass. Ja, stimmt. Aber so ist es ja tatsächlich so, ne? Wenn, dass du so das Tier auch hier irgendwo zwischen den Welten festhältst. Ach, krass. Ja, ich kenne tatsächlich einige, die nicht so wirklich loslassen können und denke auch manchmal so, Mann, ne? Es hat doch keiner was davon. Es hat doch wirklich keiner was davon. Ja. Sünde. Krass. Ja, genau. Eine Frage, die ich noch hatte, war, ob sich das Verhältnis zu deinen Tieren verändert hat, seit du das machst. Ich meine, du machst es ja jetzt schon sehr lange, aber hat sich da irgendwas in der Kommunikation zwischen euch auch verändert, dass du da mit deinen Tieren auch tiefer kommunizierst? Oder war das bei dir immer schon so, bevor du das wirklich gelernt hast? Das ist jetzt blöd, aber du hast die Intuition ja immer schon in dir gehabt, ne?
Ja, also mit meinen Tieren war ich immer schon auf eine besondere Weise verbunden, ohne dass ich Tierkommunikation gemacht habe. Ja. Das war von klein auf, seit ich 3 Jahre alt bin, war das schon so.
Okay.
Ne, wo keiner verstanden hat, warum der bissigste und angrifflustigste Hund bei mir wie ein Lämmchen war. Ne, und wie ich es geschafft habe, einen Hund, der eingeschläfert werden sollte, doch wieder zum Fressen zu bewegen. Ne, so, und da war ich 3 oder 4 Jahre alt.
Wow.
Ne, so, also ich habe immer schon so ein Faible gehabt.
Ja.
Ne, gegenüber meiner Katze hat sich die Kommunikation leider so entwickelt, dass meine Katze ebenso einen offenen Kanal hat wie ich. Und sie spiegelt mich leider in allem. Wenn ich Stress habe, hat sie auch Stress.
Okay.
Wenn es mir gesundheitlich nicht gut geht, geht es ihr auch gesundheitlich nicht gut. Und ich versuche das gerade wieder zu kappen, dass ich sage, du darfst Katze sein und nicht mehr. Du darfst meine Mitbewohnerin sein, meine Freundin, aber du musst für mich nichts tragen.
Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, das ist ja bei ganz vielen so, dass die Tiere quasi die Leiden in Anführungszeichen, ne, oder die Stimmung oder Krankheiten ihrer Menschen mittragen. Ja, da wäre dann ja quasi eine Menschenkommunikation angebracht, ne? Gibt es sowas auch, dass dir ein Tier sowas erzählt zum Beispiel und du versuchst dann irgendwie, das geht ja gar nicht, ne, dass so ein Tier dir erzählt, boah, ne, hier, mir geht's so schlecht, weil, oder ist das nicht so differenziert?
Also es kommt schon mal vor, dass mich ein Tier kontaktiert und ich, wenn ich wirklich in dem Moment tatsächlich total frei war, ne, passiert gerne mal in der Sauna, zufällig,
ne,
weil da schalte ich ab,
ne,
dass irgendwas plötzlich in meinem Kopf los ist und ich dann frage, ja, was ist denn los, ne, und dass das Tier ein Problem hat. Jetzt muss man sich das so vorstellen, ich kann nicht zu dem Besitzer hingehen und sagen, so dein Tier hat ein Problem mit dir. Dann sagt der Besitzer, wieso sprichst du mit meinem Tier? Und das habe ich dir nicht gestattet.
Ne?
Also müsste ich das sehr sensibel formulieren. Natürlich kann ich keinem Tier verbieten, sich mit mir zu unterhalten. Aber sobald ich einen Auftrag erhalte, etwas zu verändern, kann ich das nur sehr sensibel machen für das Tier.
Ja, klar. Und natürlich auch nur mit Einverständnis des Besitzers. Ne?
Ja, genau. Wo auch noch ein weiterer Punkt der Ethik gerade bei mir hochkommt.
Ja.
Eine Tierkommunikation sollte zum Beispiel nicht geführt werden, wenn im Beispiel Pferd der Besitzer gerne das Pferd benutzen möchte, um zu wissen, wie die Reitbeteiligung mit dem Pferd umgeht.
Ach, sowas gibt es auch?
Gibt es auch. Und da sage ich sofort nein.
Aha.
Ne, weil das dazu soll das nicht
ja.
da sein.
Ja,
es ist immer die Kommunikation mit dem Besitzer oder den Besitzern und dem Tier.
Ja.
Ne, aber nie, dass ich jemand Drittes oder etwas über einen Dritten erfahren möchte.
Ja, klar. Hast du schon mal mit einem Tier gearbeitet, das verschwunden war, das vermisst war?
Ja, auch.
Krass. Und das kam dann wieder nach Hause so durch dich?
Wahnsinn. Na, das ist, ich sage immer in meinen Seminaren, das ist die Königsdisziplin.
Klar.
Das ist die Königsdisziplin, weil das sehr zeitaufwendig ist.
Ja.
Du musst mindestens einmal am Tag eine Tierkommunikation machen. Du musst mindestens einmal am Tag mit dem Tierbesitzer telefonieren.
Ja.
Manchmal auch zweimal. Ne, musst den Besitzer wirklich auf die Reise schicken, dahin.
Ja.
Und das ist nicht einfach. Und du weißt ja auch manchmal nicht, lebt das Tier noch oder nicht.
Ach ja, scheiße, stimmt ja.
Ne, ist das Tier verletzt? Das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Ne? Und dann musst du natürlich differenzieren, ist das wirklich das, was ich fühle?
Ja,
ne? Oder steht das Tier unter Schock und hat nur das Gefühl, dass es nicht mehr lebt?
Mhm.
So, ich kann dem Besitzer nicht sagen, dein Tier ist tot. Ne? Mhm. Dann bricht der zusammen.
Klar.
Und das Tier steht 2 Tage später auf der Matte. Ne, weil es nur irgendwo unter Schock war, eingesperrt war und hatte das Gefühl, es kommt da nie wieder raus.
Ja. Oh, Wahnsinn. Hätte ich gar nicht gedacht, wie umfassend das ist. Mega spannend.
Mhm.
Echt richtig krass.
Ja.
Genau, jetzt darfst du noch einmal kurz Werbung machen in eigener Sache. du machst ja auch eine Ausbildung, ne, zur Tierkommunikation.
Ja.
Erzähl mal kurz ein bisschen was darüber.
Ja,
das heißt, wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, sich damit näher zu befassen und dich kontaktiert, kann da im Prinzip jeder in diese Ausbildung, ohne Vorkenntnisse?
Genau, ohne Vorkenntnisse. Und es spielt keine Rolle, ob derjenige daran glaubt oder nicht. Er muss nur die Bereitschaft haben, sich zu öffnen und es auf sich zukommen lassen.
Okay.
Ne, ich habe auch in den Kursen Männer gehabt wie Frauen.
Ach Quatsch.
Ne, und kopfgesteuerte, total realistische Polizisten, sage ich mal, ne, die so richtig fett im Leben stehen. Ne, und die sind mit den besten Ergebnissen da rausgegangen.
Wahnsinn.
Ne, also der Basiskurs, da lernt man erstmal, wie man wieder den Geist lehrt, ne, wie man sich öffnet, wie man protokolliert, ne, welche Protokollarten man führt, wie man am besten so ein Gespräch aufzeichnet. Dann die ersten Gespräche mit vielen Kontrollfragen, ne, dass der andere Seminarteilnehmer auch sofort beantworten kann.
Mhm.
Ne, wie führe ich ein Gespräch, auf was achte ich?
Ja.
Ne, das baut dann so langsam, die Übungen bauen aufeinander auf. Und im Aufbaukurs, ne, wenn alle dann schon fit sind, dann geht es wirklich darum, Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart, verstorbene Tiere, verletzte Tiere, vermisste Tiere.
Mhm.
Ne, dann kommt eben das alles zum Tragen.
Ja.
Ne, und die Gespräche werden immer offener. So, dann gibt es eigentlich nur noch Fragen als Leitfaden von mir, aber die Gespräche werden schon differenzierter mit Rückfragen, mit Nachhaken, mit Umformulieren. Ne? Dass das irgendwann so auch mit verstorbenen Tieren, man glaubt gar nicht, wie hyperintelligent die Tiere sind, was die für einen Blick haben plötzlich, was für ein Wissen die haben. Ne, was wir ja wieder bekommen, wenn wir dann wieder auf der anderen Seite stehen.
Ja.
Ne? Und das lernt man eben dann im Aufbauseminar und wenn man da rauskommt, gibt es zum Abschluss nochmal eine Naturkommunikation, dass man sich in der Natur etwas sucht, ob es ein Stein ist, ob es Wasser ist, ein Baum ist, ein Tier, ob es eine Wiese ist. Alles ist Natur und alles hat eine Energie und das kommt zum Abschluss im Aufbaukurs und dann ist man für alles gewappnet.
Oh, ist das spannend.
Ne, und die Seminare finden halt hier im Westerwald in Asbach statt.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau, nächstes Jahr sind 2 Kurse schon wieder ausgeschrieben, ein Basis- und ein Aufbaukurs.
Ja.
Ne, und kann man sich gerne auf meiner Webseite angucken, bei tierphysioinbalance.de.
Super, perfekt. Das war doch ein wunderbares Schlusswort. Also falls du Lust bekommen hast, du da Zuhörer, mal bei Sabine reinzugucken. Die Homepage hat sie gerade genannt. Ich schreibe das auch alles nochmal unter diesen Podcast. Und ja, danke dir jetzt erstmal ganz herzlich, dass du mit mir gesprochen hast. Das war ein mega interessantes Thema. Vielen, vielen Dank und vielleicht sprechen wir demnächst nochmal.
Ja, sehr gerne.
Danke.
Gerne, bis dann.
Ja, und so schnell geht so ein schönes Gespräch auch schon wieder zu Ende. Das war mein Podcast mit der lieben Sabine zum Thema Tierkommunikation. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, ihr und uns zuzuhören. Und wenn du noch weitere Fragen hast, schreib mich gerne an. Ich verlinke dir Sabines Website unter diesem Podcast. Das heißt, du kannst dich da auch gerne informieren über ihre Ausbildungen, über ihre Arbeit. Und natürlich auch über noch weitere Seminare in Sachen Tierphysiotherapie, die Sabine anbietet. Oder auch, wenn du im Westerwald lebst und einen Hund hast, der einen Tierphysiotherapeuten braucht, dann melde dich auch sehr, sehr gerne bei der lieben Sabine. Genau, ich freue mich sehr über diesen Podcast und wünsche dir jetzt erstmal noch einen ganz wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Podcast. Deine Bibi.